Hallo Christina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, ja, wer du bist und was du alles so machst?
Lieber Jan, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Es freut mich sehr, dir dieses Interview zu geben. Ja, wer bin ich? Ich bin die Christina Spindler, genannt Tina. Ich bin eine Eventfachfrau, habe 30 Jahre lang Events organisiert in allen Varianten und habe mich je länger, je mehr gefragt, ob man diese Events nicht etwas nachhaltiger machen kann. Und da es in dem Bereich ökologische Nachhaltigkeit schon eine ganze Menge Menschen gibt, die was tun, habe ich gedacht, ja gut, dann gucke ich doch mal, wie die soziale Nachhaltigkeit von Events aussieht, damit die Events auch emotionaler werden und größeres Erlebnis werden und spannender werden. Und das ist das, was ich jetzt mache, neben einem Job, der mir auch noch die Miete zahlt.
Muss auch ab und zu sein. Ja. Auf deinem Verein kommen wir natürlich dann auch noch zu sprechen, aber erzähl mir doch mal kurz, was fasziniert dich an Events?
Mich fasziniert an Events, dass Menschen zusammenkommen, Menschen gemeinsam etwas erleben, Menschen, die oftmals aus sehr unterschiedlichen Areas kommen, und dass dieses Erlebte eine ganz andere Wirkung auf sie hat, im Sinne von, dass es vielleicht ihr Verhalten ändert, ihre Meinung ändert, als wenn sie etwas lesen, etwas sehen, etwas hören. Also dieser Faktor der Wirksamkeit von Events, was man mit Events wirklich erreichen kann, wenn man sie gut macht, dass man Menschen wirklich anspricht und ihre Gefühlsebene anspricht und dadurch sich auch wirklich was ändert, das finde ich einfach großartig an Eventkommunikation.
Wie macht man gute Events?
Wie macht man gute Events? Indem man die Menschen abholt bei ihren Bedürfnissen, indem man sie überrascht, indem man ein gutes soziales Umfeld schafft, also auch ein gewisses sicheres Umfeld. Also wir wissen heute im Event-Business, dass Menschen, die sich nicht wohlfühlen, irgendwo in einer Location, in einem Umfeld, sich nicht sicher fühlen, und dabei ist jetzt nicht nur eine äußere Sicherheit gemeint, auch so eine innere Sicherheit, was auch mit Wärme, Kälte, Empfinden etc. zu tun hat, dass die gar nicht loslassen können und dass die gar nicht diese Emotionen so wahrnehmen können. All das muss ein guter Eventmanager beherrschen, muss dramaturgisch den Event durchplanen. Menschen können nicht 2 Stunden lang Achterbahn fahren. Menschen brauchen zwischendurch irgendwo auch Ruhephasen und so weiter. Und das wirklich gut durchzuplanen, die Höhepunkte zu planen, die Frage, wie kann ich die Menschen aktiv integrieren, wo sind freie Räume, dass sie networken können, dann wird es ein gutes Event.
Weshalb bist du dann vor 30 Jahren in diese Branche gegangen? Warst du jung und brauchtest das Geld?
Die Eventbranche, also zumindest damals war es ein bisschen wie die Fashionbranche. Es war okay. So, du hast ja einen sexy Job, also verdienst du nicht so viel. aber es, wie so oft im Leben, ist es ein bisschen Zufall gewesen. Ich war, als ich Abitur gemacht habe, der felsenfesten Überzeugung, dass ich irgendwann Medizin studieren würde.
Okay.
Und hatte jetzt aber leider nicht diesen 1, was auch immer Schnitt, den man braucht, um direkt an die Uni zu können. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lernst du mal Sprachen, bin dann nach England und Frankreich als Au-pair-Mädchen, ganz klassisch. Und kam dann zurück und habe dann gedacht, eigentlich dieses Medizinstudium ist es vielleicht doch nicht, weil es ja ein langes Studium ist und weil eigentlich mein Plan damals war, ich bekomme eigene Kinder und eine Familie und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was es so auf der Welt gibt, was ich vielleicht noch spannend fände und was vielleicht zu mir passen würde. Und bin so bei einer kleinen Werbeagentur in Stuttgart gelandet, die eben damals schon Events gemacht hat und Messestände inszeniert hat für ihre Kunden. Und habe dann dort nebenher BWL studiert. Das ist so ein duales Ausbildung in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und ja, das hat gut funktioniert.
Was war so der erste Event?
Der erste Event war für eine Firma, die hieß damals Standard Electric Lorenz AG. Heute heißt sie Alcatel oder gehört zur Alcatel-Gruppe, die gibt's nicht mehr. Und es war auf anlässlich der CeBIT, der großen Computermesse in Hannover. Da haben wir den Messestand für Sie gemacht und wir haben einen Abendevent für Sie gemacht in einem Zelt gegenüber. Und den haben wir so als ja klassischen Jahrmarkt organisiert. Und da gab es unter anderem eine Wahrsagerin. Und zu der bin ich dann auch gegangen. Und die hat mir dann mehr oder weniger bestätigt, dass ich an der richtigen Stelle bin.
Weil sie du angestellt hast.
Nein, die hatte eigentlich mit mir gar nichts zu tun. Da war ich ja noch ganz jung in der Branche. Da durfte ich so ein bisschen im Hintergrund mitarbeiten, aber da durfte ich nicht die Künstler auswählen und so.
Aber so, wo du den ersten Event als Kopf organisieren musstest, was war das für ein Event?
Das war ehrlich gesagt ein Messestand. Das war für die Deutsche Telekom auf der Telekom Genf ein Messestand über 3 Stockwerke und 10.000 Quadratmeter. Und heftig. Es wäre fast schief gegangen. Wir hatten einen wunderbaren Chef, einen Chef, der an uns Jungen geglaubt hat, damals bei der dortigen Agentur, und der uns auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen hat. Das war natürlich schon nach meinem Studium und wo ich schon ein bisschen...
Ja, nein, schon klar.
Und der uns aber, der hat 3 junge Leute eingestellt, die alle gerade so ihr Studium abgeschlossen hatten und so ein bisschen in die Richtung irgendwie was gemacht hatten und hat uns 3 mehr oder weniger den gesamten Event-Etat der Deutschen Telekom anvertraut. Und klar, er im Hintergrund als graue Eminenz, der natürlich schon geguckt hat, aber er war sehr mutig. Und ich bin natürlich schon ins Schleudern gekommen mit Showbühne und die ganzen Exponate ins rechte Licht drücken und den ganzen Stand durchplanen und was weiß ich was. Das war natürlich schon recht viel. Und bei all dem habe ich die ganzen Grafiktafeln, also so das Klassische, wo an jedem Exponat dran steht, was es eigentlich ist und was es kann, das habe ich zwar eingesammelt bei den Telekom-Fachleuten und habe das schön bei mir abgelegt neben meinem Schreibtisch, so nach dem Motto, ja, die muss ich dann auch irgendwann mal noch herstellen lassen, aber habe viel zu lange gewartet und es wäre fast schief gegangen, wenn mein Chef dann nicht noch 2 Nächte und ein Wochenende dran gehängt hätte und alles in Bewegung gesetzt hätte, dass diese Grafiktafeln noch fertig werden.
Wie geht man mit so einem Gefühl um? Wo man dann so merkt, jetzt könnte es in die Hose gehen.
Ich gehe damit so einem Gefühl um. Es war natürlich ein Drama. Also ich war schon sehr geschockt und als mir bewusst wurde, erst habe ich es gar nicht so verstanden, aber als mir bewusst wurde, ja, das ist eigentlich fast nicht mehr zu machen. Wir reden ja nicht, haben ja nicht von 5 Grafiktafeln geredet, sondern von 120 oder sowas auf so einem großen Messestand, ja. Aber das war eben die große Stärke von dem leider schon verstorbenen Herrn Ohnewald, dass er sich einfach hintereingestellt hat und gesagt hat, und wir machen das.
Das und gibt schon auch eine gewisse Ruhe und auch ja, Gelassenheit trotzdem. Ja.
Und diese Gelassenheit, die habe ich viele, viele Jahre eigentlich mitgenommen in der Branche. Auch dieses keine Angst vor großen Tieren haben. Oh. Also er hat uns eben auch durchaus allein nach Bonn geschickt zu einem Meeting, wo er wusste, dass vom Vorstand Leute dabei sind oder so. Und wir wussten es nicht. Und wir kamen in den Saal rein und mussten präsentieren. Und das hat er uns einfach beigebracht, dass das auch nur Menschen sind und dass man mit denen eben auch ganz normal reden kann und dass das funktioniert. Und dann hat man sicher Glück, wenn man von einer Agentur kommt, das muss ich fairerweise dazu sagen oder möchte ich fairerweise dazu sagen, es ist ein Unterschied, ob man von einer Agentur kommt oder ob man ein interner Marketing- oder Kommunikationsmitarbeiter ist. Die Agentur hat ein bisschen den Bonus, dass sie ein bisschen frecher sein dürfen, dass sie ein bisschen unkonventioneller sein dürfen, wilder, was weiß ich was, ja.
Du hast gesagt, ins kalte Wasser bist du geschmissen worden. Kannst du gut schwimmen?
Naja, ich halte mich über Wasser. Ich würde mich jetzt nicht als super, super Schwimmerin bezeichnen. Ich will schon ewig lang mir mal einen Schwimmtrainer nehmen. Du erinnerst mich an was ich dringend mal jetzt echt mal machen muss, weil ich einfach so gar nicht kraulen kann. Ich ersaufe immer schier beim Kraulen und weil ich das so gern könnte, weil es eben auch für den Rücken gut wäre und so weiter.
Aber jetzt so auf die Events, brauchst du auch manchmal ein bisschen so das Nichtwissen und sich reingeben oder bist du eher jetzt so durch die Jahre strukturierter geworden?
Du kannst nur einen Teil planen. Das ist das, was ich immer meinen Studenten auch sage. Ich unterrichte ja noch an der einen oder anderen Hochschule eben gerade Live-Kommunikation, dass ich sage, das ganze Planen und Organisieren im Vorfeld ist dafür da, dass du dann die Zeit hast, vor Ort all die Probleme oder Sachen oder Herausforderungen zu lösen, die eben einfach unvorhergesehen zusätzlich kommen.
Kommunikation, hat sich diese Leidenschaft so mit dem entwickelt, Events zu planen? Oder wann kam die Leidenschaft für die Kommunikation?
Dann kam die Leidenschaft für die Kommunikation. Also kommunikativ war ich, glaube ich, schon immer.
Glaube ich schon auch.
Also ich glaube, ich war in der Schule, also ich war in der Schule in der Theater AG, ich war in der Schule, es gab keine Diskussionsrunde, wo ich nicht voll dabei war. Manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Egal,
aber dabei. Und insofern, ja, wie gesagt, habe immer Theater gespielt. Ich hatte nie Angst vorm Rampenlicht. Und insofern Kommunikation war für mich eigentlich nie eine Frage, dass mir das Spaß macht. Und dann während dem Studium kam natürlich eigentlich auch so ein bisschen dieses, ja, okay, jetzt machst du zwar in der Agentur den Job, das macht dir Spaß, aber was gibt's denn noch? Dann habe ich mir schon angeguckt, was es da so im BWL-Bereich alles gibt. Und dann habe ich aber sagen müssen, ja, du bist schon im Bereich Marketing-Kommunikation am besten aufgehoben, das ist dein Ding.
Und wie kann man jetzt diese zwei Sachen, Kommunikation und Events, am besten miteinander verschmelzen? Ich sehe schon Parallelen, aber erzähl mir mal, was hat dir das dann geholfen für Events?
Also das eine ist ja meine eigene Kommunikationsfähigkeit und das andere ist natürlich, kein Event existiert ohne Kommunikation. Und zwar fängt die viel, viel früher an. Also wenn wir jetzt nach außen gehen an die Zielgruppe, dann reden wir von der ganzen Präkommunikation, die ganzen Einladungen, Save the Date, Werbung vielleicht in der Öffentlichkeit, Radiowerbung etc. bis hin natürlich zu einer guten Nachkommunikation. Und nur das macht eigentlich den Event vollkommen. Aber ich habe ja auch das ganze Team um mich rum, mit dem ich kommuniziere. Es ist ja nicht so, dass ein Event einer allein macht, also vor allem nicht bei den großen Events. Ja. Das sind ja riesige Teams. Das sind interne Teams in der Agentur, dann kommt vom Kunden ein Team dazu und dann sind es ja Fachleute, also die Technikfirmen, die Mediafirmen, die Künstler etc., die ja alle zusammen irgendwo sind und die du ein bisschen steuern musst, aber mit denen du ja vor allem ganz viel reden musst und auch dann, jetzt hat der das gesagt, jetzt hatten wir eigentlich geplant, das so zu machen, aber jetzt, das ist eigentlich auch eine gute Idee, jetzt muss ich jetzt mal mit dem anderen diskutieren und so weiter und so fort. Und da ist es schon wichtig, dass man gut kommunizieren kann und gern kommuniziert auch.
In diesen 30 Jahren, wie hat sich deine Branche entwickelt?
Also ich denke gerade das Thema, was ich gerade erwähnt habe mit der Prä- und Postkommunikation, das war früher die Vor- und Nachbereitung, also dieses Ganze, dass man wirklich guckt, man spricht ja heute oft von Event-Campaigning, ja, also dass ein Event eben nicht ein Event ist, singulär irgendwo, sondern dass der Event eingebunden ist und die ganze Kommunikation in eine Struktur- und Kommunikationsmaßnahme. Das hat sich sehr verändert, das war früher nicht der Fall und deswegen waren Events auch oft sehr teuer im Verhältnis zu dem, was sie erreicht haben, weil man einfach das Potenzial gar nicht abgeschöpft hat, was sie haben als Kommunikationsmittel. Und das andere ist, dass natürlich jetzt in jüngster Zeit insbesondere das Thema digitale Events, digitale Kommunikation natürlich sehr stark reinspielt und die Frage auch von Mischformen. Kann ein Teil des hybride Events, genau, kann ein Teil des Publikums live da sein, kann ein Teil sich zuschalten. Was muss man dann bedenken, dramaturgisch, dass es für beide funktioniert, ja, und wie kann man das machen? Das sind schon Sachen, die sich sehr verändert haben.
Ist das auch die Zukunft, meinst du?
Ich denke, für einen Teil der Events ja. Ich glaube nicht für alle. Ich denke, es wird, sieht man ja auch jetzt, wo das Corona sich etwas entspannt hat. Es gibt doch eine Menge Events, die so schnell wie möglich wieder zurück zu live gegangen sind. Aber es gibt sicher einen Teil der Events, zum Beispiel, wenn ich Zielgruppen habe, die ich anspreche, die an vielen Orten verteilt sind und es jedes Mal eigentlich in der Vergangenheit ein großes Thema war, die an einem Ort zusammenzubringen, weil es riesen Reisezeiten und Aufwand war und so weiter, dann bietet sich vielleicht sowas an. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Zielgruppen habe, wo ich sage, die einen wollen live, die sind aber auch bereit dafür eben Reise, gewisse Kosten auf sich zu nehmen. Aber andere wollen eigentlich den Fachteil sehr wohl mitbekommen, aber die wollen nicht dafür, ich weiß nicht was, zahlen und investieren, aber die hätten Interesse an dem Fachteil. Dann macht das alles Sinn. Und das wird in Teilen bleiben, aber es wird auch Events geben, die ganz verschwinden, wo nur noch digital kommuniziert wird. Auch das wird es geben. Ich glaube, es wird einfach eine neue Auslegeordnung geben.
Wenn du jetzt so auf deine 30 Jahre in den Events so zurückschaust, was waren so deine 3 Highlights? Und wieso sind sie die Highlights?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also,
eins.
Also es, ich nenne 2 Highlights, okay, und 2 ganz, ganz unterschiedliche Highlights. Cool. Das eine ist der Börsengang der Deutschen Telekom weltweit zu betreuen in Tokio, New York und Frankfurt. Und das andere war für die Xbox von Microsoft einen kleinen Einführungsevent hier in der Schweiz zu machen für ein neues Spiel, Halo. So ein Ballerspiel.
Ja, also ich als passionierte Gamer.
Super, weil ich bin alles eigentlich gut. Eine ganz schlechte Projektleiterin.
Alles gut, gewesen. Alles gut. Ich verstehe. Ich kann auch.
Okay, also für Microsoft Schweiz hier natürlich sehr wichtig, kurz vor Weihnachten, Weihnachtsgeschäft, das neue Game, und das bringt natürlich mit sich, dass auch Xboxen gekauft werden, gerade bei für die Passionierten. Es war so ganz am Anfang, wo die Xbox rauskam.
Halo war das auch das erste Spiel.
Genau, und das eine war natürlich ein Riesenevent, wir waren allein bei der Agentur 300 Leute, die für die Telekom gearbeitet haben, für diese 3 Events, die ja fast zeitgleich auf der Welt stattgefunden haben, zum Börsengang und so weiter und so fort. Und natürlich mit Stars und was weiß ich was. Das war einfach von der Bedeutung, der größte Börsengang bis damals in Deutschland überhaupt, der jemals stattgefunden hat. Also allein schon dieses ganze Thema, was da dran hing, das hatte einfach natürlich schon was, das muss man sagen. Ja. Und das andere war ein Event, wir hatten fast kein Budget. Also wir hatten wirklich einen Mini-Betrag. Und ich habe alle meine Freunde aufgeboten, die alle auch irgendwie Gamer waren, irgendwo was beizutragen zu diesem Event. Und wir haben einen alten Tunnel, also beziehungsweise einen neuen Tunnel von einer Autobahnumfahrung. Hier haben wir die Bauarbeiter bekniet, dass sie 2 Tage Pause machen, dass wir in diesem Tunnel diesen Event inszenieren können mit dem Halo und ein bisschen Licht und ein bisschen Nebel und so weiter und so fort. Und es war einfach so, es war einfach so nett, weil alle zusammengerückt sind. Niemand hat irgendein Honorar gekriegt und es war einfach toll und es hat wunderbar funktioniert. Und diese Presse, das sind ja dann auch spezielle Leute, die dann so solche Spiele beurteilen und so, die dort waren, die fanden das großartig, weil das mal nicht so der Häppchen-Event und sowas war.
Fabi, und wie geht man auch mit nicht Hindernisse, aber wenn etwas nicht so gut aufgeht, das steckt so viel Planung mit rein und so, und dann geht etwas in die Hose. Wie geht man damit um?
Ja, das macht jeder unterschiedlich, glaube ich.
Aber erzähl, wie gehst du damit
um? Wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich gehe damit bedingt gut um. Ich bin schon bedingt gut.
Interessante Wortwahl.
Ich bin schon ein bisschen ein Perfektionist.
Wäre ich jetzt auch davon ausgegangen.
Und es fällt mir dann nicht leicht, das wegzutun und einfach zu sagen, hey, ist doch sonst alles okay und easy, weil eigentlich wäre das die richtige Haltung am Tag vorm Event. Es soll ja niemand mitbekommen, dass etwas jetzt gerade nicht läuft. Im Lauf der Jahre habe ich allerdings gelernt, und das war wichtig für mich, dass es natürlich so ist, dass das ganze Team, das ein halbes Jahr oder Jahr an diesem Event geplant hat, natürlich fürchterlich enttäuscht ist, wenn was nicht klappt auf dem Event. Das aber Gott sei Dank sehr selten Auswirkungen auf die Gäste hat. Das weiß nur das Team, dass da jetzt gerade was nicht geklappt hat. Und dass man das dann einfach vergessen muss, auch in dem Moment. Das muss man hinterher besprechen, warum. Was ist schiefgegangen? Wo war die Schnittstelle nicht in Ordnung? Was war's? Damit man ein Learning hat fürs nächste Mal, dass das nicht passiert. Aber für die Gäste spielt's keine Rolle. Also bitte jetzt auch kein irgendwie wild rumrennen in der Location oder was weiß ich was, sondern hey, okay, forget it, weitermachen. Aber das musste ich lernen. Es war nicht meine Stärke. Mir hat mal eine Kundin gesagt, auch auf einem großen Event für die Telekom, Dame, die dort eben immer auch als Hostess gearbeitet hat, bisschen älter, die hat mal, wo ich auch so quer über den Gang in der Location gerannt bin beim Aufbau und man hat mir so richtig angemerkt, ah, da klappt was nicht, sagt sie zu mir, heiße Luft raus, kalte Luft rein. Und das sage ich mir heute so oft selbst, wenn mir das so eine Situation ist.
Ich glaube aber auch mit solchen Situationen eben die Learnings funktionieren dann besser, weil wenn alles immer gut laufen würde, gäbe es ja auch keine Learnings, oder?
Erstens das. Und ich denke, wichtig ist, wie man mit Learnings umgeht, wie man sie positiv wirklich verarbeitet, dass es kein Bashing einfach hinterher ist, also dass man nicht einfach nur sagt, ja und du hast das falsch gemacht, sondern dass man wirklich sagt, hey, was hätten wir besser machen können und wie können wir das nächstes Mal machen und das auch festhält, damit man in 2 oder 3 oder 4 Jahren dieses Paper auch mal wieder hervorholen kann und sagen kann, okay, was hat letztes Mal nicht so gut geklappt. Und das andere ist jetzt nochmal zu mir, warum ich auch so, es braucht für diese Eventbranche, es ist keine 9-to-5-Branche, es braucht engagierte Leute, es braucht hochmotivierte Leute, es braucht auch müh-emotionale Leute. Und das beides in sich zu vereinen, dass man eben so ein Team mitzieht, auch bei einer Nachtschicht und gleichzeitig aber immer ausgeglichen ist und cool. Es gibt die Leute und ich bewundere die sehr, aber ich bin wohl mehr auf dieser motivierenden und powergebenden Seite, als jetzt auf der, die dann so die ganze Ruhe in den Event hineinträgt. Ich suche mir dann immer den Regisseur oder so, der mich dann ausgleicht. Der
okay,
dann,
so das Ying und Yang.
Ja, weil das ist ja wichtig, es ist ja ein Team. Und
Wie inklusiv ist die Eventbranche geworden in diesen 30 Jahren?
Also ich würde sagen, auf der Location-Seite ist es wirklich super.
Okay.
Also vor allem die großen Kongresszentren, die großen Messeorte, die Veranstaltungshallen und so weiter, würde ich doch sagen, dass fast alle, selbst wenn sie alt sind, irgendwie durch Anbauten mit Aufzügen und so weiter und so fort Möglichkeiten heute haben und schaffen für Inklusion, für Gäste, die den Event besuchen. In der Hinsicht hat wirklich vieles sehr gut funktioniert oder sich verbessert. Was jetzt das Thema angeht, Inklusion auf der Seite derjenigen, die den Event machen, ja, das weißt du selbst.
Ja, aber erzähl mir. So schwenken wir ja dann ins Hauptthema rein. Aber weil der Ursprung ist ja wahrscheinlich irgendwie aus dem Status quo wie er jetzt ist, dass du dann gedacht hast, da könnte ich was ändern, oder?
Genau. Das ist der Ursprung. Also es ist effektiv so, dass wie gesagt, Locations, denke ich, ist sehr inklusiv. Anreise, Abreise, je nach Land, besser oder weniger gut.
Darf ich da noch eine kleine? Man spricht ja immer von der Barrierefreiheit. Mhm. Und ich sehe dasselbe, dass Events-Locations meistens barrierefrei sind. Wieso schafft es die Eventbranche so barrierefrei, technisch, also auf der Inhaltsebene zu sein und die Barrierefreiheit in der Gesellschaft nicht.
Oh.
Ja, es ist mir einfach aufgefallen.
Also ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage so beantworten kann, aber es ist sicherlich, es ist natürlich sicherlich so, fairerweise muss man sagen, es ging der Eventbranche, der Messebranche lange Zeit sehr, sehr gut. Es war auch das nötige Kleingeld da, das nun mal halt gebraucht wird, um gerade ältere Hallen, ältere Locations abzureißen oder zumindest so umzubauen, dass man sie barrierefrei machen kann. Und das ist dann halt pro Location auch immer irgendwo eine Geschäftsleitung, ein Inhaber, ein wie auch immer, ja, Konsortium. Ich denke, es ist schon nochmal was anderes, wenn ich eine ganze Gesellschaft mit allen kleinen Bahnhöfen, mit allen komplett barrierefrei machen soll, ist das schon mal eine andere Aufgabe auch.
Ja, aber das mit dem Geld ist schon sehr einleuchtend. Und halt, weil Messe hat ja immer auch etwas noch Kulturelles, den Anstrich hat, oder?
Genau, genau. Und klar, viele große Messen hier, auch in der Schweiz oder in Deutschland, früher eine Uhrenschmuckmesse in Basel oder eben diese CeBIT in Deutschland und so, um nur mal zwei zu nennen, oder eine IAA, sind natürlich Messen, wo auch unheimlich viel amerikanische Gäste kommen. Und die Amerikaner sind uns da wirklich ein ganzes Stück voraus, was den Anspruch an Barrierefreiheit
auch die Haltung.
Und die Haltung vor allem natürlich angeht. Und das ist ja vor allem eine Frage der Haltung. Da kommen wir sicher noch drauf. Und da kam natürlich auch Druck, ja, von diesen Kunden, von diesen Besuchern. Und es waren ja nicht nur 2 oder 3. Bei einer CeBIT waren das wahrscheinlich 10.000 oder 20.000 Amerikaner, die eine CeBIT besucht haben. Ja.
Was auch, glaube ich, noch reinspielt, ist, Messehallen sind immer sehr groß. Und wenn etwas groß ist, kann man auch mehr Barrierefreiheit gewährleisten, weil der Platz da ist, oder?
Genau, genau.
Aber jetzt eben zum Ursprung meiner Frage: Inklusivität in der Messebranche, wenn man jetzt mal das Bauliche rausnimmt. Was ist die da aufgefallen, um dann zu deiner Idee zu kommen?
Also ich denke, im klassischen Eventpersonal, das so eher im Hintergrund von einem Event arbeitet oder auch so ein Event organisiert oder eben auch überhaupt erlebbar für die Gäste macht, hat Inklusion bis dato keine große Rolle gespielt. Fair, muss man wirklich sagen, leider. Im Bereich Künstler, Ausnahmeerscheinungen, das weißt du auch, da gibt's natürlich so ein paar Ausnahmekünstler, die durchaus gewisse Behinderungen haben. Die gab's natürlich immer, aber das hat nie abgestrahlt strahlt auf den Event vielleicht ab. Das findet vielleicht der eine oder andere Gast, sagt, wow, und
ja, schon,
so. Aber es strahlt einfach nicht auf die anderen Arbeitsplätze auf dem Event oder in diesem Eventumfeld und auf das Gesamtthema nicht ab.
Wieso?
Ja, wieso? Vielleicht, weil es auch in der Gesellschaft noch nicht so, wir waren einfach noch nicht so weit waren. Ich weiß es nicht. Ich kann's nicht sagen. Ich meine, wir haben hier in der Schweiz 2014 schon die UN-BAK unterschrieben, die Behindertenrechtskonvention. Aber ehrlich, ich habe das Gefühl, dass erst seit Corona, obwohl es ja eigentlich wahrscheinlich nichts mit Corona zu tun hat, aber ich habe so das Gefühl, die letzten 2, 3 Jahre fängt wirklich was an, sich richtig zu entwickeln.
Ja, also ich sehe da verschiedene Punkte natürlich. Zum Ersten gibt es eine große Anzahl von Selbstvertreterinnen, die wollen. Die setzen sich auch mit der Gesellschaft auseinander und stellen auch die Gesellschaft ein bisschen in Frage und wollen auch ihren Beitrag leisten. Und dann glaube ich, das ist sicher der Hauptgrund, und dass das unten so mitschwingt, ist so 20 Jahre her seit der integrative Schulansatz. anfängt zu greifen. So. Und ich glaube, die erste Tranche, die so rauskommt auch, die sagt, wir haben jetzt die Schule so mit Sek oder Gimi oder so durchschritten und die Wirtschaft ist aber noch nicht bereit. Also es gibt enorm Druck, aber von den Selbstvertreterinnen raus. Und halt schon, auch wenn jetzt die UNO Berga und die Schweiz, also die UNO der Schweiz ein schlechtes Zeugnis gegeben hat, nach der die UNO Berga und so angeschaut worden ist. Aber das Thema wird natürlich immer mehr thematisiert.
Ja, ich denke auch. Es wird immer mehr thematisiert und es hat sicherlich auch einen gewissen Schub mit dem ganzen Diversity-Diskussion bekommen.
Ja.
Weil es natürlich mitspielt, aber ich finde immer, man muss sehr aufpassen, dass man trotz allem sagt, es ist nochmal was anderes, weil ich im Moment auch sehe, dass es doch den einen oder anderen Großkonzern gibt, der sich Diversität und alles auf die Flaggen schreibt, ja, aber ist natürlich
ja wie das Greenwashing ein
natürlich
bisschen.
Jetzt meint mit Mitarbeiterinnen wäre es getan, ja, so ein bisschen. Ja. Und das ist natürlich schön, weil dazu muss ich mir keine Gedanken machen, wie mein Alltag abläuft, wie ich Teams vielleicht anders zusammensetze oder was weiß ich. Ist natürlich sehr bequem. Also da ist schon, muss man auch aufpassen, dass dann nicht die Inklusion untergeht dabei, sondern dass das
zum Vorwand genommen wird, auch ein bisschen als Schild. So. Oder?
Aber du hattest mich gefragt, warum das bei Events vielleicht nicht so bisher gelebt wurde. Ich glaube, Events haben ein Thema, das darf man sicher nicht ganz vergessen, im Bereich Aufbau, Abbau, Organisation, Proben etc. Es ist immer unter Zeitdruck. Es ist Nacht, es ist Wochenende, es ist was weiß ich. Es ist schon jetzt eine Herausforderung hier, sicherlich Jobs zu schaffen, die dann trotz allem auf bestimmte Bedürfnisse eingehen, von Pausen, von etc. Ja, also das ist sicher so. Dann ist die Branche mehr unter Druck gekommen in den letzten Jahren, also finanziell vor allem. Das ist dieses Wahnsinnsgeld, das man in den 90er, vielleicht noch 2000er Jahren verdienen konnte, verdient man nur noch an wenigen Stellen. Es ist doch alles mehr unter Druck gekommen. Es werden nicht mehr diese riesen Budgets ausgegeben. Es wird mehr hinterfragt. Das ist sicher auch ein Thema, dass man eben auch Sachen schnell und quick und dirty macht und nicht ganz so sich die Zeit nimmt, dann eben über solche Themen nachzudenken. Das spielt alles mit rein. Aber mein Hauptgrund ist eigentlich, man hat sich lange Zeit, glaube ich, auch gescheut als Gesellschaft und hat gesagt, ein Event, das soll doch was Schönes sein. Das soll doch was Nettes sein. Und da wollen wir doch niemanden jetzt mit der Nase draufstoßen, dass wir Probleme in unserer Gesellschaft haben und so. Das soll doch alles nur
Zerbrechlichkeit und vielleicht der eigenen Sterblichkeit und Gesundheit.
Genau. Es soll doch alles schön, heile Welt, Glitzer, Hollywood-Style sein. So.
Und so vor 2 Jahren, also kannst du mich gerne korrigieren, kam, also wahrscheinlich hat das schon früher geschwelt in dir, auf die Idee, einen Verein zu gründen, die die Inklusion an Events wirklich fördert. Wie kam es zu dieser Idee?
Also es war so, die Idee entstand wirklich schon 1-2 Jahre früher.
Okay.
Aber es war dann halt erstmal eine Idee. Ideen
sind immer gut.
Ideen sind immer erstmal gut, ja. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Das ist so.
Ja, genau.
Und das hast du dann auch gemacht.
Das habe ich dann gemacht, genau. Also ich hatte einen Bruch. Ich war aus der Geschäftsleitung von der Agentur ausgetreten, habe eine längere Auszeit genommen, war bei einem Freund in Los Angeles, der Gays for Good in Amerika gegründet hat.
Mhm.
Eine Hilfsorganisation, die eigentlich in seinem Quartier in Los Angeles mal entstanden ist und inzwischen seit Jahren in ganz Amerika existiert und wirklich Großartiges tut und eben auch hilft, diese Missverständnisse zwischen der Gay-Community und der anderen Community irgendwie abzubauen. Und sicherlich viel zu der LGBTQ Bewegung eigentlich auch beigetragen hat. Und ich war bei ihm und eben auch das ganze Umfeld und so, und das hat mich irgendwie inspiriert, mich ab und an auch mal einfach auf seine Terrasse zu setzen, ein bisschen drüber nachzudenken, und wie geht's jetzt eigentlich weiter nach der Auszeit? War ja eigentlich arbeitslos. Und was willst du machen? Und dann kam ich ziemlich schnell auf den Punkt, dass ich gesagt habe, ich will in der Eventbranche bleiben. Ich bin jetzt nicht diejenige, die mit 50 ein Studium anfängt und irgendwas Neues macht. Und ich liebe diese Branche. Und diese Branche hat mir so viel schöne Momente beschert und so viel. Ich habe so ein tolles Netzwerk auch und tolle Menschen kennengelernt, die in der Zwischenzeit meine privaten Freunde sind. Ich will da bleiben. Aber ich will nicht da bleiben und weiter Events organisieren. Das ist in diesem Hamsterrad. In diesem Hamsterrad. Das ist auch ein junger Job. Das ist ein sehr kräfteraubender Job. Das bin ich nicht mehr. Das ist vorbei. Und dann fing ich an nachzudenken. Und ich hatte schon damals an der Universität immer so einen Nachmittag die Studenten mit Nachhaltigkeit und Events ein wenig, ich sag mal, gequält. Mal nicht die lustige Dramaturgie und Storytelling, sondern eben auch mal die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze? Und habe eben immer gesagt, Nachhaltigkeit hat mehr, ist mehr als Ökologie. Es gibt eine soziale Nachhaltigkeit und so weiter. Ja, dann plötzlich kam es mir, plötzlich saß da, ich weiß noch genau, ich saß da und dachte, wir haben doch so viel so einfache Jobs, wir haben doch so viel Jobs, wo man wirklich eigentlich keine Ausbildung dafür braucht, wo man vorher kurz eingewiesen wird und dann kann man sie machen und wo niemand laufen können muss, also wo es durchaus Menschen gibt, die nicht laufen können müssen, wo es Menschen gibt, die vielleicht nicht so gut sehen können müssen, wo es und es trotzdem funktionieren würde. Warum macht das eigentlich niemand und macht das wirklich niemand? Erstmal habe ich an mir gezweifelt, ich habe gedacht, das gibt's garantiert alles schon, ja, und ich habe es bloß noch nicht erlebt, weil ich dachte, das ist doch so offensichtlich. Und dann habe ich rumrecherchiert und ich habe also niemand gefunden, der vielleicht, natürlich einzelne Veranstalter, denen das wichtig ist, die das für sich auf ihrem Event mal gemacht haben oder so, aber nicht jemand, der wirklich professionell sagt, wir kümmern uns darum, dass Menschen mit Behinderung zusammen mit einem Veranstalter die richtigen Punkte ausfindig machen, wo es passt und wo sie in einem Team inklusiv eben immer auch mit anderen eingebunden arbeiten können und damit einen ganz einfachen ersten Schritt auch mal so einen Schnuppermoment in die erste Arbeitswelt machen können.
Klingt sehr inspirierend. Und wie hast du das dann auf die Gleise bekommen?
Ja, das war wirklich ein Hin und Her. Erst dachte ich, das wird ein Start-up und wird eine GmbH. Und dann habe ich natürlich mit diversen Leuten gesprochen. Mir war schon auch klar, dass es sehr anmaßend ist, weil ich ja eigentlich gar keine Berührung mit Menschen mit Behinderung hatte.
Gar nicht.
Nein, und eigentlich ist nur immer faszinierend fand, wenn Menschen mit Behinderung irgendwie sich wieder zurück ins Leben, gerade auch nach Unfällen oder so, sich zurück. Die Heldenstory, logisch, komm aus dem Event, die Story, Dramaturgie.
Storytelling,
das passt natürlich zu mir. Aber ich schon auch, und ich es mich auch oft geärgert hat, wenn ich irgendwo in der Unterführung stand und der Aufzug hat nicht getan oder was weiß ich. Das so Geschichten, ja. Aber nicht, dass ich wirklich, und dann habe ich gedacht, das ist sehr anmaßend, jetzt muss ich erstmal anfangen, mich mit Menschen zu reden, die zum einen mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, aber auch selbst Menschen kennenlernen und mal gucken, ob die das überhaupt auch cool finden. Und ich war so geplättet, was ich für ein positives Feedback bekommen habe von allen Seiten. Ja, das ist so eine geniale Idee und das musst du machen und das braucht's dringend. Und ich dachte immer, hey, es kann gar nicht sein. Es muss doch irgendwann mal einer kommen und sagen, was für ein Bullshit.
Also so ein Gegengewicht.
Ja, genau.
Ja, ich kenne das.
Ich war ganz, ich dachte, also irgendwo kommt noch der Haken. Das kann gar nicht sein. Ja, dann habe ich mit eben SVA, IV, was weiß ich, dachte ich, okay, jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt garantiert der Hammer. Nein, auch kein Hammer. Geht. Okay. Ja, und dann kam Corona. Dann wollte ich gründen und hatte auch irgendwie schon mir überlegt, wie ich das finanziere, weil ich habe jetzt nicht das große Startkapital und so weiter und wie ich das mache und überhaupt. Wollte eigentlich gründen, wollte da voll ins kalte Wasser springen.
wieder ins kalte Wasser. Oder?
Hatte zufälligerweise zu dem Zeitpunkt einen Kunde, der gerade seine 50-Jahr-Feier von seinem Maschinenbauunternehmen in Deutschland gefeiert hat und der mich zur Seite genommen hat an dem Galaabend und gesagt hat, Frau Spindler, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Gründung und Sie wissen, mein Vater hat die Firma auch erst mit 50 gegründet. Oder mein Großvater, das gar nicht mehr genau. Und ich war damals eben auch gerade 51 oder so, weil ich immer gesagt habe, hey, vielleicht bin ich auch zu alt. Naja, also auf jeden Fall, dann habe ich lange rumgemacht, dann kam natürlich Corona, es war natürlich schon ein ziemlicher Dämpfer, da musste ich auch erstmal wieder nochmal Gas geben, habe aber die Zeit genutzt, weiter eben Kontakte zu knüpfen und es kam dann schnell raus in den Gesprächen, dass wahrscheinlich ein Verein mehr Glaubwürdigkeit hat, obwohl ich das schade finde, aber es ist ein bisschen so natürlich trotz allem in dem Umfeld und einfach die bessere Struktur ist auch unter dem Aspekt, dass ich sage, naja, trotz allem werde ich nicht bis 80 arbeiten. Na?
Nicht?
Nein.
Also wenn man dich so jetzt sieht und auf die Augen, könnte man schon noch meinen, dass so viel Feuer
ins Ich habe sicher brennt. Viel Feuer, aber ich habe auch meine Momente, wo es mir nicht die gut geht.
Die hat jede.
Nein, du weißt, dass ich selbst Multiple Sklerose habe. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich halt auch dann wieder nach mir gucken muss. Möchte aber auch ganz klar sagen, das hat nichts damit zu tun, überhaupt nicht. Es war für mich, die Krankheit ist für mich so,
okay.
Die ist so begleitend, die hat nichts damit zu tun.
Okay.
Das, die ist für mich auch eigentlich nur präsent, wenn sie gerade einen Schub macht.
Aber ich glaube, also kannst mich gerne korrigieren, es gibt schon auch ein bisschen ein Verständnis mehr, was Pausen und so, also der Horizont wird wahrscheinlich größer, auch wenn du selber eine Art Betroffenheit hast.
Logisch, ich weiß heute schon auch, dass es einfach Momente gibt, wo du überfordert bist, wo es nicht geht und dass du, auch wenn man es dir vielleicht gar nicht so ansieht, einfach deinen Ausgleich brauchst, deine Ruhemomente brauchst. Und wie gemein eben das auch ist, dass es ja viele Menschen gibt, die in irgendeiner Form eine Behinderung haben, die man ihnen nicht ansieht in der Form. Ja? Und die aber trotzdem echt zu kämpfen haben. Und ich habe es ein paar Mal gedacht, wenn ich dann mal so einen Schub habe und dann in einem Tram bin und das voll ist und eigentlich gern sitzen würde, vielleicht auch schon vor 10 Jahren oder so, wo ich noch jünger aussah, dass dann halt auch manchmal, wenn ältere Leute reinkamen, eben auch so ein bisschen schief angeschaut habe, warum ich da jetzt sitze und ich dann dachte, du weißt einfach gar nicht, wie scheiße es mir gerade geht. Ne? Das Verständnis ist wahrscheinlich schon mehr da.
Aber bevor du gegründet hast, hast du eigentlich mal einen Pilot gemacht, wie das aussehen könnte.
Also
wie hat das ausgesehen?
Gegründet haben wir effektiv erst am 17. Januar diesen Jahres. So richtig gegründet. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich eine Freundin hatte, die in der Geschäftsleitung vom Swiss Economic Forum war. Und ich ihr mal von der Story erzählt habe und von der Idee, und zu dem Zeitpunkt war es eine Idee, und sie gesagt hat, wenn du das durchziehst, und ich hoffe, du ziehst das durch, dann sind wir die Ersten.
Hübsch.
Und dann hat sie das auch mit den anderen Kollegen in der Geschäftsleitung gesprochen und die haben das auch so gesehen. Und dann haben wir relativ schnell mal so eine Art Vorabvertrag geschlossen, dass sobald es irgendwie steht, dass Seth der erste Kunde ist. Und lustigerweise hatte Seth es ja unglaublich hingekriegt, dass sie immer in diesen kurzen Momenten, wo trotz Corona mal Events erlaubt waren, gerade ihr Seth geplant hatten, sodass wir eigentlich 2020 und 2021 testen konnten. Und haben einfach so ein bisschen unter der Hand, also ich dachte, es wäre unter der Hand, ich muss dann zu 21 noch was erzählen, es war noch nicht ganz so unter der Hand, eigentlich mit dem Seth so eine Art Beta-Testing machen konnten. Und ich muss sagen, ich bin der Geschäftsleitung dort und dem ganzen Team, es ist so ein unfassbares Team, so unglaublich dankbar, weil sie auch wirklich es so verstanden haben. Also sie sind auch alle möglichen Wenn und Abers mitgegangen und haben versucht und wir haben wirklich getestet, ja, was geht noch, was geht nicht, wie kann man es machen, wie kann man es lösen. Und sie sind uns unglaublich entgegengekommen, sind natürlich auch jetzt eins unserer ersten großen
Flaggschiffe.
Naja.
Aber jetzt, was macht inklusiv Events?
Was konkret machen wir wirklich? Genau, was tun wir wirklich? Wir suchen Veranstalter, Veranstaltungen, Veranstaltende, die gerne ihr Personal, ihr Eventpersonal inklusiv ergänzen möchten. Das heißt, Hostessen am Eingang, beim Check-in, an der Garderobe, an der Kaffeebar, im Hauptsaal zum Mikrofon reichen oder Backstage Plätze anweisen oder auch Backstage-Bereich zum Beispiel Künstler rausschicken, was auch immer es an Aufgaben gibt. Und wir gucken gleichzeitig auf der anderen Seite, knüpfen wir Kontakte zu Menschen, die jegliche Form von Behinderung haben und nehmen sie quasi in so eine Art Verteiler auf und gucken aufgrund meiner Eventerfahrung, und es sind noch ein, zwei Leute mehr im Vorstand, die sehr viel Eventerfahrung haben, was könnte wie wo passen und gucken, dass das matcht. Und machen dann auch jetzt, das wird sich jetzt auch weiter auswickeln, natürlich auch Ausbildung, ja, von Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel sagen, hey, ich fange jetzt gerade ein Studium an, ich werde 3 Jahre studieren, das ist doch ein typischer Studentenjob, Hostess, ich möchte regelmäßiger kommen und das machen. Dann gibt es auch gewisse Möglichkeiten, eben so kleinere Ausbildungen zu machen. Wie gehe ich mit knatschigen Kunden am Check-in um? Wie, was weiß ich, all diese Geschichten, die dann eben auch dazukommen, wenn man wirklich sagt, hey, ich mache jetzt das nicht einmal und dann war es das wieder, was auch okay ist.
Ja,
ne? Man muss es ja auch rausfinden, ob einem das liegt. Ja. Ich meine, Events haben ein gewisses Stresspotenzial, aber auch wieder so tote Zeiten, zum Teil die Jobs. Und man muss damit umgehen können. Ja. Und deswegen, das kann nicht, manch einer wird einmal hingehen, wird sagen, du, es war echt lustig, aber das ist überhaupt nicht meins. Fair enough.
Also ihr habt so einen Pool von Menschen mit Behinderungen, die ihr aber auch schickt, oder wie muss ich mir das?
Wir begleiten sie. Okay. Wir begleiten sie. Also es ist kein Schicken und kein lieber Veranstalter, jetzt guck mal, wie du es geregelt kriegst.
Okay.
Nein,
also da bist du auch immer dabei. Noch.
Also ich bin dabei, oder eben, ich habe in der Zwischenzeit ein, zwei Leute in meinem Umfeld, die sagen, wir wollen das gerne unterstützen, die eben auch mitgehen sonst. Und wie gesagt, also erstmal gucke ich mit dem Veranstalter, welche Jobs hast du überhaupt, um was geht's bei dem Event, wo würde überhaupt theoretisch es passen. Dann gehe ich los und guck mal, wen habe ich in meiner Kartei oder wen kann ich vielleicht noch über drei Ecken, wie zum Beispiel dich, liebe Jan, kontaktieren und noch finden und versuche da ein Team zusammenzustellen. Und dann scheine ich die Idee schon, sich mit dem Team auch zu treffen, mit den Leuten zu treffen, zu sprechen oder zumindest eben längere Videocalls und so weiter zu machen und eben auch ein bisschen herauszufinden, passt es? Und dann bekleide ich meine Mitarbeiter, sozusagen die Mitarbeiter von Inklusiv Events, auf den Event und gucke, dass das vor Ort auch reibungslos läuft, dass die Inklusion auch an den Stellen überall passt. Es ist ja dann oft so, dass die anderen Mitarbeiter auf dem Event noch überhaupt nichts von ihrem Glück wissen. Und natürlich,
was aber auch manchmal gut ist, aber es hat ein Potenzial.
Es hat Potenzial und es ist halt dann vor allem so, du hast ja dann recht wenig Zeit so am Morgen vorm Event und so und dann musst du schon gucken, dass du sagst, hey, komm und das wird schon funktionieren und so und guck mal und sie hat da ihre Stärken, weil das ist mir eben auch immer ganz wichtig, fokussiert bitte nicht auf die eine Schwäche.
Sondern
fokussiert bitte auf das, was ihre Stärken sind, ja, weil wir haben so viele Mitarbeiter, wo ich sage, die haben so unfassbare andere Stärken und die darf man nicht darauf reduzieren, dass sie vielleicht schlechter sehen oder dass sie vielleicht nicht im Rollstuhl sitzen. Ja, weil gerade dieses im Rollstuhl sitzen oder behindert sein bedeutet ja auch, dass man eine ganz tolle Gabe hat, Dinge aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen.
Ja, rein schon physisch.
Ja, physisch. Jetzt, wenn man im Rollstuhl sitzt, aber auch wenn man sehbehindert ist, man riecht schneller was, man nimmt es anders wahr. Und das kann ja in so einem Team, wo man vielleicht schnell irgendeine Herausforderung lösen muss, ein wahnsinniges Asset sein, dass so eine andere Sichtweise plötzlich mit reinkommt. Und das ist mir auch ganz wichtig zu vermitteln.
Du hast vorher angetönt, zu 21 möchtest du mir eine Geschichte erzählen.
Ja, also
Feuer frei.
ich bin an das SEF gegangen mit meinem Team. Wir waren damals dann doch schon 8 Leute. Und lustigerweise war Frank aus Los Angeles in der Zeit auch in der Schweiz. Und dann ist er quasi auch mitgekommen, um sich das jetzt mal anzuschauen. Ja, und es war toll. Und man hat sehr schnell gemerkt, es ist das Thema des SEFs. Also, wenn ich irgendwie in den Kaffeepausen durch die Tische gelaufen bin, durch die Stehtische im Park, und es war wunderschönes Wetter, ich überall Gesprächsfetzen aufgeschnappt, wo es um Inklusion ging. Und wie läuft es bei euch in der Firma und funktioniert es und so. Also es ist extrem präsent gewesen. Es hatte sicher damit zu tun, dass das SEF im Vorfeld schon in der NZZ ja immer diese Beilage zum SEF hat und dann ganzseitigen Bericht über inklusive Events gebracht hatte und über das ganze Thema und warum sie das unterstützen. Aber es wurde dann noch eins darauf gesetzt. Es kam dann der Redakteur vom SRF auf mich zu, der vor Ort vom SEF immer berichtet und meinte, wir würden sie gerne interviewen und heute Abend in den 8 Uhr Nachrichten bringen. Du kannst dir vorstellen, es hat ungefähr 3 Stunden gedauert, bis dieses Interview stattgefunden hat. Und in diesen 3 Stunden bin ich 1000 Tote gestorben.
Und ja, verstanden. Oder? Ja, ich kenne
Also
das.
8 Uhr Nachrichten finde ich dann schon ziemlich, ja.
Ziemlich sportlich.
Auch wenn es nur 10 Sekunden sind und du nicht weißt, was von diesen
Ja,
1,5 Stunden sie ganz genau dann
es war nicht
rausnehmen,
nur 10 Sekunden.
es waren
Also,
20.
vom Interview, aber der Beitrag ging länger, glaube ich,
Ja.
2, 3 Minuten.
Ja. Naja, sie haben grundsätzlich das Thema natürlich versucht abzudecken und haben dann eben mein Interview da. Aber es ist ja lustig, ich war sicher 1,5 Stunden mit denen auf dem Gelände unterwegs und wir haben
Ja.
immer wieder die Fragen aufgenommen. Und am Schluss, ja, kommt dann das und wo du dann denkst, ach, hätte ich jetzt das genommen? Ich weiß es nicht. Aber natürlich toll. Und es kam natürlich dann auch so, wie es kommen musste. Es haben dann diverse auch Stiftungen angerufen und sich gemeldet und gefragt, ob sie den Verein unterstützen können und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt musste ich halt leider vertrösten, weil wir hatten wirklich noch nicht offiziell gegründet und alles gemacht. Aber ich habe immer Kontakt behalten und sie immer im Loop behalten und jetzt, ja.
Jetzt geht es raus. Jetzt. Also, wie kann man sich als Mensch mit Behinderung bei dir melden, wenn man jetzt das Interview oder den Podcast hört? Wie kommt man zu dir als Selbstbetroffener?
Einfach unter www.inclusiveevents und ich muss dazu sagen, es schreibt sich mit C, also Englisch, und nur mit einem E in der Mitte.
Es wird alles verlinkt.
Inclusiveevents.ch. Schauen, da ist quasi, das ist eine ganz einfache Webpage, da wird alles erklärt, warum wir
Ja.
das machen, was die Vorteile ist, für jeden sind, der da mitmacht, ob es jetzt ein Mitarbeiter ist oder ein Veranstalter oder ein Partner, der uns unterstützt. Und es hat, ich glaube, 10-mal die Möglichkeit, nimm mit uns Kontakt auf, wo man anklicken kann und direkt aufs E-Mail kommt oder auch sogar meine Telefonnummer ist mehrfach auf der Seite drin und man kann mich einfach anrufen, mit mir quatschen, das ist mir das Liebste.
Ja, ich kann das selber bestätigen. Das ist immer am effizientesten mit der Christina. Aber jetzt könnte man ja sagen, wenn man das jetzt von so weiter außen sieht, jetzt könnte auch nur Imageplanung sein von den gewissen Firmen. Und ich weiß auch, dass es das Thema dich auch ein bisschen umtreibt. Du willst es ja nachhaltig machen. Wie förderst du jetzt auch die Nachhaltigkeit in deiner eigenen Reihe?
Also es ist so, ich kann, ein Veranstalter muss bei uns ja Vereinsmitglied
Okay.
werden, um dann mit uns eine Veranstaltung machen zu
Ah,
können.
okay. Also er verpflichtet sich.
Er verpflichtet sich, er zahlt einen recht sportlichen Jahresbetrag. Wenn er eine Veranstaltung mit uns machen möchte, wenn er zwei mit uns machen möchte, ist sogar noch ein bisschen mehr und drei noch ein bisschen mehr. Mehr haben wir jetzt im Moment mal noch nicht vorgesehen, aber so wäre es gestaffelt. Und damit verpflichtet er sich schon mal, Mitglied in dem Verein zu werden. Das ist schon mal ein anderer Schritt, als wenn ich jetzt einfach geschwind anrufe und
Ja,
sage,
also,
8 Wochen vor dem Event, ich bräuchte dann da 3 Leute. Ja?
okay, das machst du nicht.
Das machen wir nicht.
Okay.
Nein. Und das nächste ist, dass wir in unseren Statuten und im Mitgliederreglement klar und deutlich stehen haben, dass wir finden, dass der Einsatz von inklusivem Personal und der kommunikative Aufbau dazu und auch das Team, die Teamentwicklung dazu, eine Änderung eines Mindsets ist und eigentlich ein Change-Projekt in einem kleinen Umfang und dass das nicht mit einem Jahr getan ist und dass wir uns eigentlich wünschen als Vorstand, so ein Mitglied mindestens 3 Jahre mit uns zusammen diesen Weg geht. Aber wir können niemand verpflichten, 3 Jahre Mitglied zu werden. Das darf, kann man nicht nach Vereinsrecht. Das geht nicht.
Wie reagieren die Veranstalter auf dieses Commitment oder diese Herangehensweise?
Bis jetzt, und ich muss sagen, wir stecken jetzt schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen, ja, natürlich. Wir haben noch nicht Tausende angesprochen, aber bis
aber
jetzt.
So wie ich dich kenne, hast du ja schon eine Research betrieben.
Bis jetzt haben wir eigentlich gutes Feedback. Also wie gesagt, das Swiss Economic Forum, das hat jetzt seinen Vertrag gewechselt in eine Mitgliedschaft und zwar in so eine genannte Double-Mitgliedschaft. Also die werden auch noch einen zweiten Event im Jahr mit uns machen. Die UBS hat den Vertrag unterschrieben und auch sonst, wenn ich mit Stiftungen und so rede, alle sagen, ja, das macht Sinn, weil es einfach auch bewusst macht, dass es was anderes ist, als ich buche geschwind eine Hostess. Ja, und das passt. Und wir gehen schon, weil ich komme auch aus diesem Business-Event-Umfeld. Ich komme nicht aus dem Rock'n'Roll oder so. Und wir gehen schon hauptsächlich natürlich in einem ersten Schritt, sage ich mal, an diese Kunden ran. Und da ist es sicherlich ein Thema, dass man sagt, es ist vielleicht auch nicht der Event-Verantwortliche vom Event XY, sondern es ist vielleicht die Gesamtkommunikationsabteilung oder sogar eine HR-Abteilung oder ein Sustainable-Verantwortlicher im Unternehmen oder so, den man anspricht. Und die sehen natürlich den Hintergrund und warum man das so macht.
Eben, ich verfolge das auch schon länger. Also ich bin auch immer Feuer und Flamme, darum haben wir auch unbedingt dieses Interview machen wollen. Ich wäre eigentlich jetzt fast schon am Schluss, aber gibt es noch was, das du sagen willst oder ein Thema auftun, das dir besonders wichtig ist, was wir noch nicht angepeilt haben?
Ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist, was mir erst selbst aufgefallen ist, als ich es gemacht habe und als wir die Events mit dem SEF und WTFL und so jetzt gemacht haben, ist, Barrierefreiheit für mich scheitert nicht daran, dass die öffentliche Hand nicht genug tut oder die Unternehmen nicht genug tun. Es hat für mich was mit der Sichtbarkeit zu tun und mit den Treffpunkten zu tun.
Sichtbarkeit ist immer alles.
Sichtbarkeit und Treffpunkte. Und wo könnten wir besser Sichtbarkeit und Treffpunkte schaffen als in einem relaxten Umfeld eines Events? Und mir war gar nicht bewusst, wie groß die Wirkung wirklich auf die Teilnehmer ist. Mir war klar, dass wir den einen oder anderen kurz so aufrütteln. So, und
auch ein bisschen so, ja, schön seid ihr da und so. Aber
das ist eben wie 2021 am SEF, wirklich sich über 2 Tage zu dem Thema des SEFs entwickelt hat. Das war mir nicht bewusst und da ist mir erst bewusst geworden, welche Strahlkraft man eigentlich da entwickeln kann und welche Selbstverständlichkeit man da auch entwickeln kann und wie viel wir eigentlich erreichen können, indem wir Events als Vehikel nehmen, um für die Selbstbestimmung und so weiter eigentlich indirekt, ohne dass wir jetzt Transparente aufhängen auf den Events, aber einfach es leben, einfach leben.
Ja, und halt einfach machen und halt auch Reibungen aushalten. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass nicht immer alles so aufgeht, wie man es sich plant. Oder?
Das liegt ja in der Natur der Sache der Events, wie wir vorher ausführlich besprachen. Und das ist natürlich bei uns genau das Gleiche. Ja.
Was ich noch kurz ansprechen möchte, wir haben eben gesagt, die Mitglieder sollten sich verpflichten. So. Also, aber für die Selbstverpflichtung, Betroffenen, die verpflichten sich nicht.
Nein. Ich kann, ich
einfach, dass es auch noch so
Ganz klar, also ganz klar. Die melden ihr Interesse an. Es gibt natürlich einen Zeitpunkt X, wenn sie mal gesagt haben, du, ich würde eigentlich gerne da jetzt bei dem SEF dieses Jahr mitmachen, gibt es einen Zeitpunkt X und das sind eigentlich 4 Wochen, weil ab 4 Wochen vorher hätten sie auch gemäß unseren Statuten Anspruch auf eine gewisse Entschädigung, wenn der Kunde den Event absagen würde. Und da müssen sie sich dann auch verpflichten und müssen was unterschreiben und sagen, okay, jetzt bin ich wirklich dabei, jetzt kommt nicht irgendwie, ach, jetzt habe ich aber im Studium gerade so viel zu tun und jetzt muss ich dann doch wieder absagen. Ja, klar, Krankheit ist ein Thema, aber da ist dann wirklich ein bisschen ernst. Ja,
also,
dann,
ja, also irgendwann nicht so nervig.
So. Und zu dem Zeitpunkt muss auch der Kunde und der muss auch eine Anzahlung leisten, eben auch so viel anzahlen, dass die Mitarbeiter, die sich verpflichtet haben, eine gewisse Entschädigung bekommen würden, wenn der Kunde jetzt absagen würde, den Event. Und ansonsten verpflichten sie sich aber nicht. Okay. Es ist eher so rum, dass ich sage, möchtest du, dass ich dich auf meiner Liste führe und dass ich dich grundsätzlich in einem Rundmail anschreibe, wenn wieder eine neue Anfrage rankommt. Und ich gehe davon aus, dass die Menschen sehr schnell merken, Events macht mir Spaß, macht mir keinen Spaß, will ich mal wieder dabei sein, will ich nicht dabei sein und sich dann halt melden und sagen, nee, du streich
oder
mich.
Oder das oder dies. Ja.
Genau.
Doch, also eher auf diese Seite richtig verstehen, spielerisch, also man verpflichtet sich dann schon, dass man, wenn man zusagt, dass man geht, aber es ist nicht so eine, ich habe mich auf x Jahre.
Nein. Ich habe auch einen Kollegen, der war jetzt auf den letzten 2 SEFs dabei und ein ganz, ganz lieber junger Mann. Und der hat jetzt auch erst gesagt gehabt, er würde wahnsinnig gern wieder auf SEF kommen. Und jetzt hat er mir vor 2 Wochen gesagt, und das ist jetzt noch lang genug hin, stell dir vor, ich habe über eine Arbeitsmaßnahme vom Arbeitsamt, was weiß ich, wo durfte ich wo Probe arbeiten, und die wollen mich jetzt behalten. Das ist das Tollste, was passieren kann. Eben. Ich freue mich so für ihn und alles gut, alles super.
Nein, und ich möchte auch, und das mache ich selten vielleicht so, ich nehme mir schon an, dass die Ansrollwelt irgendwie noch Jahre bestehen wird. Vielleicht über die Form und so kann man sich dann überhalten, aber vielleicht, dass wir uns in 3-4 Jahren nochmal treffen und dann.
Vielleicht kommst du einfach mal auf ein Event und berichtest vom
oder
Event.
Oder so. Und einfach, dass man das auch noch im Auge behält und die Entwicklung möchte ich schon noch weiter begleiten und ich wünsche dir und auch dem ganzen Verein ganz viel Spaß, weil Spaß ist immer das Wichtigste und dann erst Energie.
Und das, danke.
Und das kriegt ihr hin.
Ja, mit Spaß kommt ja die Energie auch und es ist wirklich ein tolles Team und vielen, vielen Dank, lieber Jan, dass ich hier sein durfte und für das nette Ambiente und Gespräch.
Immer wieder gerne.
Bis bald.
Bis bald. Ja. Danke dir. Tschüss.